Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste und selbstbestimmte Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich begrüße heute den lieben Professor Franz Rupert. Hallo.
Hallo, grüß dich, Frau Poppe.
Und ich freue mich sehr, weil ich finde das Thema Trauma so wichtig, auch in der Geburtshilfe und rund um die Geburt. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Können Sie erstmal vielleicht sich kurz sagen, wie Sie dazu kommen, zu dem, was Sie heute tun?
Ja, also ich bin Franz Rupert. Ich lebe hier in München, arbeite hier in München, bin Professor für Psychologie an einer Fachhochschule. Und habe gleichzeitig eine therapeutische Praxis. Und genau diese therapeutische Praxis hat mich auch zu dem Thema Geburt geführt, beziehungsweise die Geburt ist ja ein Moment innerhalb einer Entwicklung des Lebens eines Menschen. Und die beginnt ja mit der befruchteten Eizelle, wenn ein neuer Mensch entsteht. Dann haben wir diese Schwangerschaftszeit, dann haben wir die Geburt, dann haben wir die Zeit auch kurz danach, etwa ein Jahr. Und da kann etwas geschehen, was ich mittlerweile frühes Trauma nenne. Hier im Hintergrund haben wir ja gleich das entsprechende Buch. Also bis zum Jahr 2011 hatte ich davon keine Ahnung. Also dass es das überhaupt gibt und in welchem Umfang das es gibt. Ja, ist mittlerweile auch in vielen Sprachen übersetzt. Hier in Englisch zum Beispiel. Es gibt es in Holländisch, in Norwegisch, in Spanisch, in ganz vielen Sprachen gibt es das Buch übersetzt, weil, ja, und ich war auch das Jahr hinterher, nachdem ich nämlich verstanden habe, also wie diese frühen Erfahrungen unser ganzes Leben beeinflussen können und prägen können, ist es mir ganz auch, insofern trifft sich da unser Interesse auch, ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, den Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass diese ganz frühe Zeit, ja, ganz entscheidend sein kann, die ein glückliches Leben führen oder ein unglückliches Leben, ja.
Ja.
Viele Menschen, das erlebe ich immer wieder, die irgendwie in der frühen Zeit also traumatisiert worden sind, die dann irgendwie, solange die Umstände günstig sind in ihrem Leben, so einigermaßen über die Runden kommen, dann auch vielleicht glauben sie, sie haben ein ganz gutes Leben, dann passiert etwas und dann können sie so in den Keller rauschen. Es kann so sein, dass sie dann plötzlich in das ganz frühe Trauma reinrutschen, indem sie da das erlebt haben. Und deswegen ist es gut, das zu wissen. Es ist sehr gut zu wissen, dass vieles, was die Menschen so als Panikattacken zum Beispiel erleben, ne, dass es auch oft etwas mit dem Geburtsprozess zu tun hat.
Ja.
Also, dass ich da während des Geburtsprozesses, heute habe ich auch wieder eine Arbeit gemacht mit einer Frau aus Singapur, die dann 18 Stunden im Geburtsprozess stecken bleibt, im Geburtskanal stecken bleibt. Und es geht nicht vor und geht nicht zurück. Und am Schluss kommt dann irgendjemand und zieht das Kind dann raus mit der Zange oder mit der Sauglocke und so. Also das sind höchst traumatisierende Erfahrungen, bei denen dann massive Todesängste entstehen. Und ja, in den Panikattacken zum Beispiel tauchen dann solche Ängste auf. Oder zum Beispiel bei einem Mann, mit dem ich gearbeitet habe, der war interessanterweise bei einer Fluggesellschaft angestellt, konnte aber nicht fliegen, weil das Einsteigen in den Flieger, ne? Das hat sofort was getriggert. Bei ihm ist ja auch so ein Schlauch, ne? So wie ein Geburtskanal. Ne? Mhm. Da hat sich auch herausgestellt, er war eine Zwillingsgeburt. Sein Bruder war vor ihm dran, da rauszukommen. Er ist dann auch später, steckte auch da in den Geburtskanal. Das war das immer dann, wenn er so in so eine Röhre kommt, dann triggert das bei ihm Todesängste und dann geht nichts mehr. Ne? Also das ist zum Beispiel eine der Folgen. Panik, panikartige Zustände, weil da Todesängste entstehen. Und ja, und dann, wenn man das nicht versteht, dann macht man alles Mögliche an Therapie. Ja. Aber wenn man dann weiß, okay, das kommt daher und dann entsprechend das auch bearbeitet, dann sind die Panikattacken auch weg.
Ja, weil das eben so tief im Unterbewusstsein steckt. Also als Baby ist ja klar, wenn man, da bekommt man es noch nicht mit, aber selbst wenn man als Erwachsener ein Trauma erlebt, zum Beispiel durch die Geburt des eigenen Kindes, gibt es ja auch, und dann muss man funktionieren und dadurch guckt man sich das auch gar nicht an. Das wird dann ins Unterbewusstsein verschoben, weil man ja erstmal klarkommen mit und muss damit. Und das arbeitet da drin und ist aber ganz und gar nicht zugänglich. Ne?
Zugänglich, beziehungsweise wenn Frauen zum Beispiel für dann den Kaiserschnitt dann in betäubt werden, ne? Und dann kriegen sie es zwar bewusst nicht mit, aber ihr Körper kriegt es mit. Ja? Und es ist auch wichtig zu wissen, dass unsere Erinnerung, unsere Psyche ist ja nicht beschränkt auf unseren Geist und unser Bewusstsein, sondern es ist ja, der ganze Körper ist durchzogen von psychischen Prozessen, auch von der Möglichkeit, dann Erinnerungen abzuspeichern. Unser Körper kann Erinnerungen abspeichern, das nennen wir dann das Körpergedächtnis. Und das heißt also, im Körper ist die Erinnerung zum Beispiel von einem Schnitt, der Bauchschnitt, na, das ist ja eigentlich auch fast tödlich, eigentlich lebensbedrohliches. Ja. Mhm. Und die Erinnerung ist da, auch wenn sie nicht bewusst da ist, aber der Körper speichert in seinen Zellen, speichert das ab. Und von daher kann es dann sein, einem wird es übel, einem wird es schlecht, man hat alle möglichen körperlichen Symptome. Und die wenigsten, weil sie das dann auch abgespalten haben und verdrängen, kommen dann drauf, das könnte ja was damit zu tun haben, dass mein Bauch bei der Geburt aufgeschnitten wurde. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, dass auch Frauen, die solche Geburtserfahrungen gemacht haben, die eben im Grunde Gewalterfahrungen sind, dass die daran denken, ja, dass da im Körper diese auch Todesangst gespeichert ist. Ja. Schmerz, Todesangst sind da gespeichert.
Nochmal ganz zurück, was ist denn ein Trauma? Was macht ein Trauma aus?
Ja, wenn wir schon jetzt gerade bei diesem Thema sind, Wunde. Trauma heißt Wunde. Also du wirst Wunde, wenn du beim Bauch aufgeschnitten wird, bei einer Kaiserschnitt, gewisse Wunde, die man erlebt. Und es macht ja im Grunde auch gar keinen Sinn zu trennen zwischen Körper und Psyche, weil das ist eins. Ja? Das sind verschiedene Aspekte. Also deswegen spreche ich immer vom lebendigen menschlichen Organismus. Das ist quasi die Grundeinheit, mit der wir es zu tun haben. Und dieser lebendige menschliche Organismus hat verschiedene Aspekte. Der hat materielle Aspekte, hat energetische Aspekte, hat informationelle Aspekte. Mhm. Dieses Informationelle ist das eher, was wir die Psyche nennen. Also Informationsverarbeitung, Information aufnehmen, wahrnehmen, fühlen, vorstellen, denken, erinnern. Also Bedürfnisse, die dann in diesem Organismus stecken, die befriedigt werden wollen. Also das ist dann die psychische Seite. Und ja, und wenn der Körper verletzt wird, also wenn der Körper aufgeschnitten wird oder wenn ansonsten da etwas passiert, was sehr schmerzhaft ist für den Körper, dann ist immer die Frage, wie weit kann der Körper noch die Information verarbeiten? Da ist jetzt Schmerz, da ist Gefahr, da ist Bedrohung. Oder ist das zu viel? Dass dann im Körper, also in diesem Organismus, dann Notfallprogramme ergreifen, ja, die vorhanden sind, die abrufbar sind. Und einer dieser Notfallprogramme ist dann zum Beispiel ohnmächtig werden oder das Bewusstsein verlieren oder den Kontakt zum Körper verlieren, wo der Schmerz ist. Und das heißt also, da ist zwar Schmerz im Körper da, aber die kommt nicht mehr in mein Bewusstsein. Ich dissoziiere, ich spalte mich quasi von meinem Körper so weit ab, dass ich, obwohl mein Körper schmerzt, ich das aber nicht mehr bewusst wahrnehme. Also da gibt es ganz verschiedene Mechanismen, wie das passiert. Unter anderem, dass zum Beispiel auch unser Körper ja dann Betäubungsmittel hat. Also er kann quasi dann das, was der Anästhesist sonst macht, gibt uns da Betäubungsmittel, das kann der Körper selber herstellen. Oder schmerzlindernde Neurotransmitter, die der Körper auch selber herstellen kann. Ja? Also deswegen kann sich der Körper auf gewisse Weise auch in so einer Notfallsituation, also wo Angst, wo viel Angst ist, wo Gefahr ist für das Leben und das Überleben, da kann dieser Körper sich ein Stück weit durch die Notfallmechanismen regulieren. Und Trauma ist einer dieser Notfallmechanismen. Also draußen ist eine Gefahr, die mir mein Leben, meine Gesundheit bedroht. Und wenn ich das nicht mehr mit meinen Stressreaktionen bewältige, Stress heißt Aktivierung des Körpers, Stress heißt den Energie bekommen, um die Gefahr zu beseitigen oder wegzurennen aus der Gefahrensituation. Und wenn das nicht möglich ist und nicht funktioniert, dann muss man quasi die zweite Stufe zünden. Dann muss quasi die zweite Stufe der Notfallreaktion dann einsetzen. Und die heißt eben, aus der Situation, die du praktisch nicht verlassen kannst, denn Organismus ist nach wie vor in der Gefahrensituation, aber du hast das Erleben nicht mehr, dass du in dieser Situation bist. Mhm. Also die Trennung von Sein und Bewusstsein, also die Trennung von dem, wie es wirklich ist, von dem, wie ich das dann erlebe.
Ja.
Also ich habe meine Hand noch immer auf der Herdplatte, aber ich erlebe das nicht mehr als schmerzhaft, weil da eine Trennung stattfindet zwischen dem, was da passiert auf der organischen Ebene und dem, was ich dann davon bewusst wahrnehme.
Weil man das sonst nicht damit umgehen könnte.
Praktisch. Und sonst wird man sterben, sonst wird man in dieser Situation an Übererregung auch sterben. Und deswegen ist das nochmal so ein Überlebensmechanismus.
Ja. Warum erlebt denn der eine Mensch in der gleichen Situation ein Trauma und der andere nicht? Das ist ja nicht immer gleich. Ne? Jeder Mensch verarbeitet das ja anders.
Naja, wenn die alle gleich alt sind, wenn es zwei Kinder sind, und gleiche, beide haben eine Kaiserschnittgeburt, dann sind beide traumatisiert. Also, also das kommt immer drauf an. Es kommt schon drauf an, kann man sagen, Trauma ist ein Verhältnis zwischen dem, was da von außen kommt, die Bedrohung, die Energie, die von außen kommt, die Gefahr, die Art der Gefahr, die von außen kommt, und meine Ressourcen. Mhm. Und die Ressourcen, kann man sich jetzt auch gut vorstellen, haben ja auch was damit zu tun, mit dem Alter eines Menschen. Ne? Also je älter ich bin, umso mehr kann ich vielleicht dann körperliche Ressourcen, emotionale Ressourcen, soziale Ressourcen, mentale Ressourcen, finanzielle Ressourcen aufbauen, die mir helfen, jetzt zum Beispiel das, was von außen kommt, abzumildern, sodass ich vielleicht nur in Stress gerate, aber nicht überwältigt bin. Mhm. Auf der anderen Seite, weil je jünger ich bin, ja, je vulnerabler dieser Organismus, je weniger er schon aufgebaut hat, je weniger er vielleicht schon auch Fähigkeiten entwickelt hat, mit Gefahren umzugehen, umso leichter und umso genereller wird jemand. Also umso
umfassender.
Alle in dieser Altersstufe werden traumatisiert, weil eben da die Ressourcen dafür da sind. Das heißt also, im Umkehrschluss heißt, je jünger wir sind, umso höher ist die Gefahr der Traumatisierung. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, zu sehen und immer zu gucken, wenn ich mit Menschen arbeite, was haben die ganz früh erlebt.
Ja.
Weil diese frühen Erfahrungen, die sind eben, weil wir da so verletzlich sind, so wenig Ressourcen haben, sind die dann auch die Gefahr sehr groß, dass wir in dieser frühen Zeit traumatisiert werden.
Ja, ich wollte vorhin darauf hinaus, es gibt ja Kinder, die in schlimmen Verhältnissen aufwachsen und geschlagen werden oder so. Und manche sind völlig kaputt danach und manche aber nicht, obwohl sie gleich alt waren vielleicht.
Es gibt immer Unterschiede. Es gibt immer Unterschiede, entweder dann in dem, wie weit der Organismus sich schon entwickelt hat, wie weit hier emotionale Ressourcen da sind, mentale Ressourcen da sind, soziale Unterstützung da ist. Es gibt immer Gründe dafür. Es liegt nie alleine nur jetzt, dass man sagt, also die einen, die halten sich aus und die anderen sind schwach. Also das ist so ein bisschen so altes Denken, ja, sowas wie Genetik, die Genetik würde es dann machen. Das stimmt nicht. Man muss genauer hinschauen und dann sieht man, was der eine aushält und was der andere nicht aushält.
Bei dem einen zeigt sich es vielleicht früher und bei dem anderen zeigt sich später, weil die verschiedene Situationen dann später erleben. Das kann
auch sein. Kann auch sein, dass dann das gleiche Trauma zwar abgespeichert ist, aber der eine hat dann Glück und hat dann im Außen vielleicht eine gewisse Unterstützung, die er bekommt, und der andere bekommt sie nicht. Ja? Und dann kann sich das erst später zeigen. Oder das Interessante ist ja, dass sie oft die Traumata der Eltern zeigen sie dann in den Kindern. Oder wenn sie dann Eltern werden, dann wird das Ganze nochmal durch den Geburtsprozess, durch das Erleben der Kinder, werden dann oft die eigenen Kindheitstraumata dann hoch.
Ja, das war bei mir auch ganz deutlich, dass durch die Geburt und durch die Schwangerschaft so viel hochgekommen ist, woran ich überhaupt nicht mehr gedacht hatte, was völlig weg war. Und das ist natürlich auch eine Chance wiederum, ne, dass man in der Schwangerschaft sich solche Sachen angucken kann und nicht wieder zurückdrängen. Was passiert, wenn man es immer wieder zurückdrängt, obwohl es vielleicht sich meldet, aber man schiebt das wieder weg? Dann
müssen die, ich spreche immer von inneren Anteilen, dann müssen die inneren Anteile, das sind ja wir, die wir uns selber dann abgespalten haben, sind quasi Unterpersonen in uns, dann müssen die sich immer stärker melden, dann müssen die immer wieder noch stärkere Kaliber sein. Damit wir vielleicht endlich mal aufmerksam werden, dass da was in uns ist, was nach Erlösung ruft. Also, weil diese abgespaltenen Anteile von uns, die wollen ja Die wollen ja da, ich sage immer, die werden von uns verbannt, die werden in den Kleider gesperrt, die wollen eigentlich da raus, die rütteln da an den Stäben, ne? Und die wollen raus und die senden uns dann unter anderem eben körperliche Symptome, die wir dann, wenn wir sie als Krankheiten fehldeuten, ne? Und dann, wo man sagt, ja, da weg damit und das, ja, dann, ich habe zum Beispiel Magen, Sodbrennen oder irgendwas, steigt da hoch, ja. Heute auch ein Beispiel in einer Arbeit mit jemandem, und das war eben auch dieses im Geburtskanal stecken. Ja. Also die Information wird gegeben, aber die Frage ist, nehme ich sie jetzt mit meinem Bewusstsein wahr und sage, okay, das will, da meldet sich mir was, oder sage ich, nö, das will ich nicht wissen, und dann nehme ich Medikamente oder mache vielleicht eine Operation und mache es eigentlich im Grunde immer schlimmer.
Ja, und irgendwann kommt eine Krankheit, die man dann nicht mehr besiegen kann, in Anführungsstrichen.
Irgendwann kommt dann eine Krankheit, die ist richtig, ja, Krebs oder irgendwas, das ist dann vorbei. Ne?
Was könnten denn jetzt Eltern tun, wenn jetzt eine Frau schwanger ist und das Gefühl, also Erinnerung hat oder mit ihrer Mutter gesprochen hat und sie hatte eine schlimme Geburt? Was kann sie tun, um das nicht an ihr eigenes Kind weiterzugeben?
Ja, zum Beispiel eine eigene. Ich nenne mein Verfahren, das ich entwickelt habe, ist Selbstbegegnung. Ich formuliere ein Anliegen, über das ich mir selbst begegne, meinem Inneren. Also zum Beispiel ein Anliegen formulieren, das mit der eigenen Geburt zu tun hat. Ich, meine Geburt. Und dann zeigt sich das. Und ich habe da ein Beispiel vor einigen Jahren, eine Frau schwanger, fünftes Monat schwanger. Die war dann in einem Kurs, das war in Spanien, und dann hat sie gesagt, ja, sie will, um sich für die Geburt, ja, dass sie gebärt, vorzubereiten, wie sie ihre eigene Geburt anschauen. Das war sehr gut für sie, weil sie hatte eine traumatische Geburt, und als Konsequenz war die Geburt dann leicht. Also das ist, ne, wenn man dran denkt, ne, ich beseitige erstmal meine Altlasten, ne, so im Sinne, um mich frei zu machen, damit ich wirklich in der Situation, wenn es drauf ankommt, als Mutter, dass ich auch dann präsent bin.
Wenn einem das nicht bewusst ist, also wenn man so das Gefühl hat, nö, es war eigentlich alles klar, war alles ganz gut, sollte man dann dran kratzen oder sollte man es dann auch so lassen?
Ich würde es sicherheitshalber testen. Wie man auch sagt, ah, das Gerüst, das hält schon und so. Dann kommt ein Sturm und dann hat es das Gerüst umgehauen. Ne? Also ich würde schon mal testen, ob das gut verankert ist. Also schadet ja nicht.
Schon lieber, dass jeder praktisch in der Schwangerschaft sich das nochmal anguckt und mit den Eltern spricht und auch sich womöglich Hilfe holt, eben
therapeutische Hilfe. Genau, schadet doch nichts.
Ja.
Schadet doch nichts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es schädlich ist, wenn ich was übersehe, ist ja viel größer. Oder der Schaden ist ja viel größer, als wenn ich jetzt hergehe und sage, jetzt erstmal informiere ich mich. Zweitens, wenn da jetzt rauskommt, oh, war mir nicht so einfach. Dann suche ich mir jemanden und mache meine Geburtsselbstbegegnung mit mir. Und dann bin ich auf der sicheren Seite.
Auch ein Thema in der Geburtshilfe ist Fehlgeburt. Wenn eine Frau eine Fehlgeburt hatte, und das zeigt sich dann oft, dass sie Angst hat vor der nächsten Geburt. Also es zeigt sich erst dann. Erstmal ist sie natürlich traurig. Und das begegnet mir eben oft, dass dann Frauen eine irrationale Angst haben vor der nächsten Geburt oder auch nicht eine irrationale. Was sollten die tun? Das Gleiche im Prinzip.
Ja, die Antwort, glaube ich, liegt schon auf der Hand.
Ja.
Man sagt, okay, wenn ich jetzt nicht will, dass das Frühere, das Kommende, also dass die Vergangenheit die Zukunft beeinträchtigt und behindert, dann muss man die Vergangenheit aufräumen. Ne? Deswegen auch hier bei Fehlgeburten, auch Abtreibungen, wenn Abtreibungen waren und so, unbedingt vorher anschauen. Man tut sich selber was Gutes und letztendlich damit auch dem Kind.
Es gibt nur nicht so viele gute Therapeuten, ne? Das ist ja nicht einfach.
Meine Liste ist mittlerweile lang.
Haben Sie eine Liste?
Nennen wir dann Empfehlungsliste, die ist mittlerweile so lang, ist international, die ist auch im deutschsprachigen Raum von Nord bis Süd und von Schweiz und Österreich überall. Also das sind genug. Also das wäre jetzt keine gute Ausrede.
Keine Ausrede, das ist nur so, was einem oft begegnet. Das ist ja toll, wenn Sie so eine Liste haben, dann kann man da auch, ist die auf Ihrer Website oder können Sie die schicken, dass wir die hier irgendwie drunter setzen oder so?
Am besten, Sie machen einen Link auf meine Website, weil das, glaube ich, ist dann besser auch vom Verlinken her mit dem
Ja.
Programm, ja. Also das einfach auf meiner Website gibt es eine, heißt Empfehlungsliste und ja.
Sehr gut. Nee, das wissen ja viele nicht, wusste ich auch nicht. Mhm. Wenn man jetzt eine eigene Geburt, also es ist Geburt des eigenen Kindes und es ist eben schlimm ausgegangen sozusagen. Also man hat man hat es als schrecklich erlebt oder hat eine Notkaiserschnitt oder was ich auch schlimm finde, wenn so eine Saugglockengeburt ist, ist ja auch für alle total traumatisch. Mhm. Wenn die Eltern jetzt möchten, dass das dem Kind nicht so schadet, was können die mit dem kleinen Baby machen?
Ja, das eine ist natürlich, du bist erst dann frei, mit jemand anders frei zu kommunizieren und auch emotional zu kommunizieren, wenn du selber frei bist. Also wenn du selber diese Emotionen nicht mehr unterdrücken musst. Also von daher wäre eigentlich die Notwendigkeit wäre gegeben. Jede dieser dramatischen Geburten bräuchte es ziemlich schnell, dass die Frauen die Möglichkeit haben, das zu integrieren wieder. Mhm. Also nicht jetzt ewig in die Spaltung zu gehen. Ne? Also wäre es der erste Punkt. Und der zweite Punkt einfach, wenn man weiß, das Kind ist jetzt apathisch oder das Kind ist hyperaktiv oder was auch immer oder hat Ausschläge, sonst was, dem Kind wieder zu spiegeln, ja, du bist durch eine ganz schreckliche Erfahrung durchgegangen, du hast ganz furchtbar Ängste gehabt oder vielleicht sogar, du bist wütend darüber gewesen, dass man dich so behandelt. Also man soll bitte auch nicht denken, die Kinder sind einfach nur so unbewusst, die erleben es sehr wohl mit und zwar mit vielen Emotionen. Und eine der Emotionen ist zum Beispiel Wut. Ich habe neulich mal bei einer Arbeit auch mitbekommen, dass der Anteil, der dann so in der Gebärmutter war und dann plötzlich kommt von außen der Schnitt und wieder raus, der hat sich gewehrt, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Der war richtig sauer und wütend, ja. Also wie wenn er jetzt gegen einen Gegner boxen muss und ankämpfen muss, ja. Also gibt es auch so, ne? Also dass so ein Kind solche Verhaltensweisen zeigt, dass man jetzt nicht sagt, das hätte jetzt aktuell mit was zu tun, sondern vielleicht sich klar macht, der kämpft immer noch in dieser Situation, wo der Bauch aufgeschnitten worden ist. Mhm. Also das muss man auch dann mit bedenken. Also auf alle Fälle mal grundsätzlich dem Kind widerspiegeln, okay, vielleicht auch in der Schwangerschaft ist schon was passiert, was dich völlig erschreckt hat und wo du dann Angst bekommen hast in deinem Leben. Oder durch den Geburtsprozess, da hast du was erlebt, das war ganz schrecklich und furchtbar, hat dich überfordert und da bist du, was auch oft ein Riesenthema ist, allein gelassen werden. Mhm. Also die gute Geburt ist ja ein kooperativer Prozess. Mhm. Mutter und Kind, so was wie ein Reißverschlussprinzip, also, spielen sich da die Bälle zu, hormonell und
emotional. Miteinander, genau. Die Geburt ist nicht nur Sache der Frau, das ist wirklich ein wechselseitiges.
Ein wechselseitiges Kind und Mama. Und wenn da plötzlich der Kontakt reißt, ja, oder die Mutter ist überhaupt nicht erreichbar, auch in der Geburt nicht, dann haben die Kinder das Riesenproblem, ich bin alleine, aber ich brauche meine Mama und die ist nicht da.
Ja.
Sie fühlen sich dann so im Stich gelassen, ja.
Ja.
Dass man das auch sieht, ja, dass dieses Gefühl von, da ist niemand für mich da und ich bin ganz alleine. Das ist eines der schrecklichsten, auf psychisch gesehen, der schrecklichsten Gefühle.
Ja. Wenn die Mama das jetzt aufarbeitet, ist es ja trotzdem so, dass das Kind in den ersten Jahren, ja, also es kann einem leid tun und man sagt, oh je, du armes Kind, hast du was Schlimmes erlebt? Kann man denn noch irgendwas für das Baby jetzt in der Situation tun?
Naja, man kann ja also dem Kind sagen, ich lasse dich nicht wieder alleine.
Ja.
Ist zu nehmen.
Ich bin für dich da und.
Tut mir leid, ich war dann nicht da, ich war völlig weg.
Ja.
Jetzt schaue ich, dass ich so gut wie es geht bei dir bleibe und dass du mich nicht mehr vermissen musst.
Ja. Könnt ihr was erzählen über die Art, wie sie arbeiten?
Also ich arbeite im Wesentlichen mit Leuten, die dann schon ein bisschen älter sind und die frage ich halt und sage, hey, warum kommst du? Was ist dein Anliegen? Mhm. Dann formulieren die das und schreiben das irgendwo auf eine Tafel oder so und dann wählen wir dann Schlüsselworte aus, also nicht wir, sondern die Person selber wählt dann Schlüsselworte aus, wenn es so ein ganzer Satz ist, wie war meine Geburt für mich, dass sie dann maximal 3 Worte auswählen und dann kommt es darauf an, ob wir in einer Einzelsitzung sind oder in einer Gruppe. Wenn wir jetzt in einer Einzelsitzung sind, dann sage ich, okay, da schreibst du nochmal so Zettelchen für diese Begriffe und dann suchst du dir Gegenstände oder ich habe in meiner Praxis habe ich so Bodenanker mit verschiedenen Farben und Größen. Und dann wird das so markiert, ja, das ist mein Ich, und das ist Geburt und das ist vielleicht meine Geburt. Und dann geht die Person selber in Resonanz mit diesen Worten, diesen drei Worten, und dann taucht im Grunde alles auf, was dann notwendig ist, um durch diesen Prozess zu gehen. Und wenn wir in der Gruppe arbeiten, dann sucht sich die Person jetzt Resonanzgeber für das Ich, für meine und Geburt. Und die Resonanzgeber spiegeln ihr dann wieder, wie hat das ausgeschaut? Wie schaut es in dir aus? Wie ist in dir das Thema Geburt abgespeichert? Und ja, und dann sieht man die Konflikte und dann begleite ich dann mit meinem therapeutischen Wissen, mit meiner Erfahrung, begleite ich jemanden dann durch diesen Prozess durch.
Und ist das sicherlich nicht nur ein Termin? Wie lange dauert es denn ungefähr?
Ja, eine Stunde. Eine Stunde,
also ich meine, wie viele Termine oder wie lange braucht man, um das so?
Es kommt drauf an. Das kommt drauf an, was sich da alles angehäuft hat. Ja. Jede Situation, in der wir dann in so eine Situation von Ohnmacht, Hilflosigkeit ausgeliefert sein, Überforderung, die führt zu einer Spaltung. Und wenn das dann viele Situationen sind, dann sind es viele Spaltungen und dann sind es auch viele Stunden, die man dann damit verbringt, diese Spaltungen wieder zu überbrücken.
Und es gelingt aber tatsächlich. Die sind dann wirklich frei.
Mit meiner Methode gelingt es, ja. Also ich habe die Methode mittlerweile so ausgefeilt, über 30 Jahre an der Methode gearbeitet jetzt, wirklich viel ausprobiert und tue nach wie vor noch die Methode weiterentwickeln und verfeinern, aber die funktioniert sehr gut. Also bin ich mittlerweile so, bin ich sehr stolz drauf auch, dass eine Methode gelungen ist zu entwickeln, die Hand und Fuß hat und die wirklich, wenn jemand sich darauf einlässt, ich bekomme ja die Rückmeldungen, dann auch wirklich sehr effektiv ist.
Wie ist das denn, wenn ein Paar betroffen ist? Also kommen dann auch beide zu Ihnen?
Ja, wenn es Paare sind, dann ist es am besten, jeder formuliert ein Anliegen und erlebt auch mit, wie der andere arbeitet und was bei ihm oft auch, weil das einerseits hilft, das eigene Thema dann zu verarbeiten. Ich meine, Mann und Frau, zum Beispiel ein Kind ist gestorben, ne? Erlebt ja die Frau anders als der Mann in der Regel. Ja, das sind andere Prozesse, die das zum Tod von einem Kind auslöst. Und das zu erleben, wie mein Partner das erlebt und wie ich das dann, das ist schon, das kann dann die Paarbeziehung wieder festigen.
Männer sind ja generell nicht so, arbeiten nicht so leicht an sich selbst oder gestehen sich vielleicht nicht so schnell ein, dass sie ein Trauma erlebt haben. Und durch eine Geburt zum Beispiel kann ja auch der Mann traumatisiert sein. Wie wirkt sich das denn bei Männern im Verhältnis zu Frauen aus? Was ist da anders?
Ja, nun bin ich auch ein Mann, habe ganz lange mich gewehrt dagegen, mich in meiner Psyche zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, bis ich auf den Trichter gekommen ist. Bin ich denn blöd, dass ich das nicht mache? Weil es hat ja so viele Vorteile und bringt mich ja persönlich auch so viel weiter und so und löst ganz viele Konflikte auf vielen verschiedenen Ebenen, ob das jetzt finanziell ist, ob das partnerschaftlich ist, ob das beruflich ist und so. Ne? Also man muss einfach als Mann auch immer nachdenken, dann kommt man drauf, dass einem als Mann das auch sehr gut tut, nicht nur Frauen. Ja, und wenn Männer jetzt zum Beispiel ein Mann, gibt es eine besondere Situation zum Beispiel. Eine Frau, die wird schwanger und bekommt einen Jungen. Ja? Wenn diese Frau nur mit Männern schlimme Erfahrungen gemacht hat, Gewalterfahrungen, sexuelles Trauma und so, dann und sie realisiert, in ihrem Bauch ist ein Mann oder ein kommender Mann, ein werdender Mann, dann ist sie schon mal ganz schön eine harte Nuss. Und das ist auch eine harte Nuss für die Frau, für die Mutter und das ist eine harte Nuss für das Kind. Also es kann also wirklich dann so, dass dann innere Anteile der Mutter, die ja dann nicht die Erwachsenenanteile sind, sondern ihre Kindanteile, bekämpfen dann das Kind, ja, weil sie im Kind den Täter sehen. Also kann es für Männer dann nochmal schon vorgeburtlich zu einer Schlacht werden, die Mutter oder Anteile der Mutter mit ihnen ausfechten. Und auch im Geburtsprozess und so kann das dann eine Rolle spielen. Auch das Thema sexuelles Trauma sollten Frauen wirklich ernst nehmen. Wenn du sexuell traumatisiert bist, hast du kein gutes Verhältnis zu deinem Körper. Weil es sich von keinem Körper hat. Gerade die Geschlechtsregion, ja, ist ja dadurch betroffen. Und dann bist du einfach mit deinem Körper nicht da. Du dissoziierst von deinem Körper. Ne? Deswegen gibt es dann auch entsprechende Schwierigkeiten mit Geburtsprozessen und so, weil man dann eben, gerade wenn dann die Genitalregion stimuliert und auch durch die Geburt auch wieder nochmal, dann sind ganz viele ganz weg, ja. Und dann sind sie passiv und ja, und dann letztlich metzelt dann die Geburtshilfe rum und schaut, dass das Kind rauskommt, weil die Frau nicht da ist, weil die Frau das nicht macht und so. Mhm. Also auch das sollten Frauen wirklich berücksichtigen, dass ein eigenes sexuelles Trauma, das hat immer Folgen für das Muttersein. Mhm. Weil das Muttersein ist was Körperliches und musst du ja körperlichen Einsatz leisten. Und deswegen, wenn du von deinem Körper keinen Bezug zu deinem Körper hast, dann wird es zur permanenten Retraumatisierung.
Ja, ja, das stimmt. Und wenn die Männer als Mann die Geburt ihres eigenen Kindes erleben und eben vielleicht eine Saugglockengeburt oder sowas und dann völlig entsetzt sind,
kann es sein, dass sie dann durch das Miterleben des Geburtsprozesses ihres Kindes selber dann an den eigenen unbewusst an die eigenen Geburtserlebnisse erinnert werden und dann plötzlich weg sind und dissoziieren und es nicht aushalten. Also auch von daher, ne, wäre es immer gut, auch dass die Männer auch, wenn sie Väter werden, so weit mit ihrer eigenen Biografie, Traumabiografie aufgeräumt haben, damit sie da sind, damit sie präsent sind, damit sie nicht auch dann in ihre kindlichen Anteile rutschen, in dem Moment, wo sie eigentlich als erwachsene Männer und Väter gebraucht werden.
Und es ist aber auch so, wenn eben der Mann sich das nicht bewusst macht und dann einfach funktioniert, dass das sich auf seine eigene Sexualität auswirken kann, ne? Dass er vielleicht dann mit der Partnerin einfach nicht mehr, der Partnerin nicht mehr so nah sein kann oder dass es einfach immer Streit gibt, weil die meisten Ehen oder Beziehungen gehen in den ersten 2 Jahren nach der Geburt auseinander. Ja. Gibt es irgend so eine Statistik. Und das kann eben dann die Auswirkung sein, ne? Durch das Zurückgedrängte.
Ja, also dass dann eben die Frau hat Schmerzen und die will keine weiteren Schmerzen haben oder will jetzt nicht nochmal schwanger werden, weil das hat sie jetzt erlebt und so, und dann wird Sexualität zur Bedrohung, ja, ich könnte nochmal schwanger werden und so. Und dann sind die Männer dann vom Kopf gestoßen, verstehen das nicht, wieso, ne? Weil sie sich dann nicht so auch in ihre Partner hineinversetzen können und dann gibt es entsprechenden Ärger und gibt es Frustration und dann scheint oft mal die Trennung die Lösung zu sein, aber das hinterlässt dann ein Schlachtfeld, ja. Und die Kinder leiden auch enorm darunter.
Und man wiederholt ja später. Man wiederholt ja später das Gleiche nochmal. Wenn es nicht verarbeitet ist, wiederholt man es ja immer wieder auf ähnliche Art. Ne? Ja. Sind denn Männer anders in ihrem nicht verarbeiteten? Also sind Frauen offener und Männer verschlossener oder kann man das nicht so sagen?
Das kommt drauf an. Also ich habe ja auch aus dem heraus, dass ich sage, okay, die Männer muss man auch ein bisschen fördern, na, dass die sich dann in der eigenen Traumabegriffe auseinandersetzen. Habe ich eine Männergruppe gegründet schon seit vielen Jahren und da kommen regelmäßig 40, 50 Männer zusammen. Mhm. Auch die Frauen dürfen dabei sein, das miterleben. Und da sieht man dann, wie Männer sich entwickeln. Ich erlebe die Männer auch über einen längeren Zeitraum da, wie sie sich entwickeln. Und dann lernst du auch Mann sein und Männer auf eine ganz andere Weise kennen, schätzen, wertschätzen. Mhm. Und auch, ja, dann verändert sich auch dieses, sagen wir, Stereotyp, ja, diese Stereotyp-Vorstellungen. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass wir Menschen sind eigentlich so, einerseits sind wir festgelegt, ne, durch eine gewisse Biologie, die aus der Evolution kommt und so, ist da eine gewisse Festlegung da, auf der anderen Seite aber eine enorme Offenheit. Eine enorme Offenheit, die eben auch durch unsere Psyche, durch unser Bewusstsein entstanden ist und wir haben von daher Wahlmöglichkeiten. Ja, zu einer gesunden Identität, so wie ich das nenne, gehört das eigene Ich und gehört ein eigener Wille. Mhm. Und dass ich mich dann entscheide auch. Dass ich mich auch entscheide, sage, okay, ich will nicht jetzt sozusagen immer unbewusst gesteuert sein, sondern ich will mein Leben bewusst gestalten. Mhm. Ich will auch nicht in Schubladen gesteckt werden. Der Mann muss und die Frau soll und das, ne? Sondern ich will eigentlich so mein Leben so gestalten, wie es aus meinen Bedürfnissen kommt. Ne? Mhm. Und da kann man dran arbeiten. Und da kann man quasi permanent sein ganzes Leben bis zum Tod, kann man im Grunde an seiner eigenen, ich nenne es mal Reife, seiner psychischen Reife arbeiten. Yeah. Und diese primitiven Mechanismen, die am Anfang des Lebens stehen, die dann Verdrängung, Spaltung, Leugnung, ignorieren, ablenken, in Aktionismus gehen, das sind alles so primitive Art und Weisen, wie man versucht, einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Ne? Ja. Gefühlen aus dem Weg zu gehen, die einen erstmal bedrohen. dass man das allmählich erkennt und sagt, nee, das mache ich nicht mehr, sondern ich setze mich bewusst auseinander. Ich gehe dann auch in die Gefühle, ich gehe auch in die Angst hinein und durchlebe mal für einige, meistens sind es ja nicht so lang, ist 4 Minuten, durchlebe ich dann mal so eine Todesangst mit Zittern am ganzen Körper und Schweißausbrüchen und sonst was. Aber dann ist es durch.
Mhm. Ja.
Auch wirklich durch.
Toll. Ja.
Und es muss nicht dann so chronisch sein, dass bei jedem kleinsten Ding erschrecke ich und dann muss ich mich wieder beruhigen und so. Und dann komme ich nie weiter. Also kommt es nie zu einer eben reifen psychischen Lösung. Mhm. Also das ist eigentlich für beide Geschlechter ist das eigentlich das Prinzip zu sagen, ich will für meine Konflikte, auch meine inneren Konflikte, das, was ich erlebt habe, an Stress, an Trauma, ich will da eine reife Lösung.
Mhm.
Konfliktlösung. Und nicht in diesen primitiven Mechanismen stecken bleiben.
Ja, weil man sich auch immer bewusst machen muss, dass es ja sowieso wieder kommt. Wenn man es nicht löst, ne, es kommt sowieso wieder. Irgendwie erreicht es einen wieder in Situationen, die dann vielleicht noch unpassender sind oder so.
Dann holt es einen von hinten wieder ein.
Ne? Ja. Kann man denn etwas tun, wenn man weiß, man kommt jetzt oder man ist in einer Situation, die einen traumatisieren könnte. Kann man irgendwas dagegen tun in dem Moment, dass man da praktisch irgendwie für sich sorgen kann?
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Zum Beispiel die Frau bei der Geburt ist und merkt, oh Gott, das kommt jetzt zu einer Saugglockengeburt. Und das sieht ja schon schlimm aus, wenn man das sieht oder man hat es schon mal gehört von jemandem. Könnte man irgendwas tun?
Man muss es früher tun. Also man darf nicht warten, bis es so weit kommt, wo man dann von den Ängsten überflutet ist und dann nicht mehr denken kann. Und na gut, dann könnte man noch jemanden bitten, der dabei ist und sagt, in der Situation, wenn ich dann weg bin und nicht mehr richtig bei Sinnen bin, dann bitte übernimm du das und ich schreibe auf, was ich will und was ich nicht will. Ja? Mhm. Wir formulieren das vorher und fixieren das vorher, sodass dann diese Person, ob das jetzt eine Freundin ist, eine Mutter, ein Partner, dann in dem Fall dann zum Beispiel den Ärzten gegenüber so ganz klar sagen, meine Frau will das nicht. Oder wir haben das vereinbart, ne, wir wollen dann Folgendes tun, wenn der Fall eintritt. Ne? Also das sind schon sehr ausgereifte Überlegen. Aber besser ist es noch, sich vorher, wie wir vorher gesagt haben, sich vorbereiten. Sich zum Beispiel durch eine Selbstbegegnung auf diese Situation vorbereiten. Zum Beispiel erinnere ich mich jetzt auch gerade an den Fall, eine Frau mit sexuellen Traumaerfahrungen, die wird natürlich in dem Moment getriggert, wenn das ein Arzt ist.
Mhm.
Wenn der Arzt dann in ihren Körper und auch in den Intimbereich dann Zugang hat, ja, dann ist das sofort ein Trigger. Das ist dann nicht nur der Arzt, das ist dann der Täter. Und das muss man sich vorher überlegen. Man muss vorher dafür Sorge tragen, dass wenn ich in diese Situation komme, dann reagiere ich nicht mit meinen Primitivmechanismen, sondern dann habe ich das integriert und dann kann ich auch anders damit umgehen.
Ja, und vielleicht auch, wenn es einem vorher nicht bewusst war, dass man durch sowas, wenn man merkt, man hat inadäquat reagiert, dass man dann überlegt, wo könnte es herkommen und vielleicht ist da ja was man einfach sich gerade noch nicht erinnert.
Ja, also auf alle Fälle, ne? Bevor man dann jetzt wieder Notarzt und so, sonst was dann wieder macht.
Ja.
Also, okay, da kam jetzt eine Erinnerung hoch, irgendwas war da in mir oder ist in mir.
Ja. Dem muss ich nachgehen
und das darf ich nicht, oder das ist besser, es nicht wieder zu verdrängen und mit Medikamenten versuchen wegzumachen, sondern das jetzt als Information nehmen, die einem da geschickt worden ist.
Ja. Ist das eigentlich ein Unterschied in der Traumaentstehung, wenn man vorher Angst hat, also wenn man vor einer Situation Angst hat, wenn man meinetwegen vor der Geburt Angst hat, irrationale oder auch begründete Angst, entsteht dann eher ein Trauma oder weniger? Ist da irgendwie
Das hat damit zu tun, ob ich in diese Situation von Ohnmacht, Hilflosigkeit ausgeliefert reinkomme. Ja. Und natürlich kann man sagen, jemand, der ängstlich ist, der hat schon viele solche Erfahrungen gemacht und hat auch schon negative Erfahrungen gemacht, also hat er natürlich als Angst, es wird wieder so sein. Ne? Also da ist wieder das Beste. Warum, woher kommt diese Ängstlichkeit? Kann man ja sagen, ich Angst Geburt. Ne? Schauen wir dieses Mal an und schauen mal, wo die Angst eigentlich herkommt.
Mhm. Wie kann man Resilienz stärken, sodass man einfach grundsätzlich resilienter wird, also stärker in seinen Reaktionen.
Ja, auch dieses stark sein wollen und so, das halte ich immer, das ist für mich schon immer so eine Art von Überlebensstrategie. Mhm. Resilienz ist auch so ein, aus meiner Sicht so ein bisschen sehr vielschichtig, ein vieldeutiger Begriff und so. Und bei mir, in meinem Modell geht es eher darum, sei in deinen gesunden Anteilen, sei in deiner gesunden Psyche, und mit deiner gesunden Psyche bist du realistisch, erkennst du, kannst auch Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden, kannst dich von anderen unterscheiden und so. Also je mehr du in deiner gesunden Psyche bist und die deine gesunde Psyche dir zur Verfügung stellt, umso mehr kannst du auch Situationen meistern. Ne? Mhm. Also ist nicht irgendwas, jetzt tue ich mal viel Resilienz an.
Ja, ich meinte wahrscheinlich auch eher, kann man bei einem Kind Resilienz von Anfang an stärken, dass sie irgendwie gestärkter ins Leben gehen, dass sie nicht so erwischt werden von so Traumen.
Ja, das ist nicht die Resilienz, die man fördert, sondern man muss das Kind fördern und das Kind ernst nehmen. Ja? Mhm. Also nicht jetzt am Kind resilient, also das ist ja schon wieder so eine Spaltungsgeschichte.
Ja.
Sondern du nimmst das Kind als Subjekt wahr. Das ist schon mal das Allerwichtigste.
Ja.
Dass man auch schon das Kind von Anfang an, ja, das, allein schon die Begriffe Embryo und Fötus, ne, die tun schon so, als wäre das Kind irgendwie ein Objekt noch. Ja, und das muss ich erstmal irgendwie zum Menschen entwickeln. Nein, von Anfang an, mit der Befruchtung der Eizelle, entsteht ein neuer Mensch und der ist ein Subjekt. Der muss als Subjekt ernst genommen werden. Als Subjekt, das eben auch Bedürfnisse hat, ein Subjekt, das auch eine, ja, eben Entscheidungen trifft, ein Subjekt, das jetzt nicht nur sozusagen Spielball von dem, was kommt, was außen ist, sondern selbst dafür sorgt, dass es ihm gut geht auch. Ja. Mhm. Das alles. Und dass man also von vornherein auch vorgeburtlich mit dem Kind zum Beispiel schon redet, in Kontakt geht, in Kommunikation geht. Und damit fühlt dieser Mensch sich ernst genommen.
Ja.
In der Geburt vorher mit dem Kind reden, vor der Geburt. Das haben wir jetzt morgen ungefähr. Es kommt, ist jetzt soweit, langsam, du willst jetzt da raus. Für dich ist es wichtig, dass du jetzt irgendwann dann draußen kommst. Wie machen wir das? Überleg nochmal gemeinsam, was ist für dich gut und so. Also wirklich das Kind vollwertig ernst nehmen.
Ja, und vielleicht auch, wenn man sich streitet mit dem Partner in der Schwangerschaft, dass man dann dem Kind sagt, das hat nichts mit dir zu tun, das ist unser Problem und das, es geht nicht um dich oder so, ne? Dass man das einfach auch da...
Muss keine Angst haben, muss jetzt irgendwie dich ängstlich zurückziehen und so.
Ja. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Trauma und Depression? Also wenn man so an Nachgeburts-, Wochenbettsdepressionen denkt, gibt es da einen Zusammenhang?
Ja klar, in der Regel kommen ja dann die Frauen, die jetzt entgegengebären, kommen in Kontakt mit ihrer eigenen Entstehungsgeschichte.
Ja.
Beispiel auch mit der Tatsache, dass sie vielleicht nicht gewollt sind, dass sie keine Liebe erfahren haben, dass sie Gewalt erlebt haben, dass sie eben von den Eltern nicht geschützt worden sind vor Gewalt. Entschuldige, das muss ich nicht los. Und und von daher kann das alles für sich verdichten, dann in den Geburtsprozess, und dann sieht die Frau das Kind und sieht aber nicht das Kind, sondern sieht sich selber, sieht also sich selber, die Hilflosigkeit von sich selber. Mhm. Ja, und von daher nicht, ist sie sich selber fremd und das Kind ist ihr fremd, und dann kann sich, also gerade diese schweren Formen von was dann Schwangerschaftsdepressionen, dann, da ist meistens ziemlich was los. Da ist ziemlich was im Hintergrund, was dann durch die Geburt erst aufkommt.
Ja. Gibt es noch was, was Sie gern, was wir noch nicht besprochen haben, was Sie...
Es gibt vieles, ganz, ganz vieles. Also von daher würde ich empfehlen, allen Spezialthemen, wir haben ja, wenn ich mal die Gliederung von dem Buch mal so ein bisschen zitieren darf, nicht? Da geht es eben alleine schon, wie war die Zeugung und welchen Einfluss hat es dann darauf, ob die Frau jetzt überhaupt Mutter sein will oder nicht, was spielt da alles hinein, ne? Und dann eben auch, was ist mit künstlicher Befruchtung, ja? Was hat das für Auswirkungen, Abtreibung und Trauma, dann der Frühgeburt zum Beispiel, ein Thema, das wir auch noch nicht angesprochen haben, oder der Geburtsprozess selber, dieses, wie findet der statt, darf die Nabelschnur auspulsieren, kommt das Kind sofort auf den Bauch der Mutter, wird das Kind sofort gestillt, weil es diese Prozesse, die dann die Bindung zwischen, die Liebe zwischen Mutter und Kind stärken. Der Tod, Fehlgeburten haben wir schon angesprochen. Hier ist Psychosen nach der Geburt oder Schwangerschafts-, postpartale Depression. dann eben diese ja, frühe Fremdbetreuung von Kindern, dass man Kindern Oma gibt oder in die Krippe gibt. Oder was bedeutet es, wenn ich bei meinen Großeltern aufwachse, haben wir ein eigenes Thema und so weiter und so fort. Adoption, Pflege. Also haben wir, denke ich, schon
das Buch lesen.
Das Buch lesen, wenn man so wenn man spezielle Fragen hat.
Können Sie zu was ja. zur Frühgeburt kurz sagen?
Naja, das ist natürlich auch eine ganz, ganz vielschichtige Sache. Also da gibt es ja auch die verrücktesten Sachen, dass das dann einfach errechnet wird, das wäre jetzt der normale Geburtstermin, das klingt ein bisschen früher, also legen Sie mal präventiv in den Brutkasten, obwohl das gar nicht da reingehört. Ja. Das habe ich auch schon Fälle erlebt. Ja. Und dann wird das Kind getrennt von der Mutter, also das, das richtet dann einen unheimlichen Schaden auch an.
Ja.
Und die andere Fälle, wo es wirklich lebensrettend ist, in, den, in so einen Inkubator zu kommen, aber was auch für das Kind dann auch ein Horror ist. Ja.
Ja.
Diese ganzen die Regulation, selbst wenn man es noch so versucht, fein zu justieren, aber das Kind ist immer nicht richtig reguliert, wenn es zu heiß oder zu kalt, dann wenn dann Infusionen gesetzt werden und das Kind fühlt sich einfach nur alleine.
Ja, ja das eben, das ist das Schlimme, ja, dass die Mama nicht da ist.
Dass die Mama nicht da ist.
Und ja.
Also das ist einfach für das Kind ein Horror und deswegen habe ich alle Leute, die so Frühgeburt erlebt haben und diese Erfahrung gemacht haben, die haben so dicke Mauern um sich herum aufgebaut. Also die schützen sich vor Gefühlen, die sind im Kopf, im Aktionismus. Und da ist es schon schwer, durch diese Mauer dann irgendwie irgendwann so Löcher, dass da Löcher entstehen, dass da wirklich Gefühle wieder reinkommen, Luft wieder reinkommt. Ja. Aber es geht, auch das geht.
Ja, und man kann, wenn jetzt Eltern das hören, die vielleicht ein frühgeborenes Kind hatten und sich jetzt Vorwürfe machen, man kann ganz viel tun, indem man das Kind ständig am Körper hat. Das ist wirklich was ganz, also generell ist es wichtig für Babys, ganz am Körper zu sein und immer einen Erwachsenen zu spüren und nicht irgendwo alleine in dem Bett zu liegen. Und das ist bei Frühgeborenen, glaube ich, noch schlimmer, weil die ja so früh rausgerissen wurden aus ihrer Einheit. Und wenn man die dann ganz viel, also praktisch ständig am Körper trägt, das macht viel, das kann viel heilen, schon mal.
Genau. Und
die Erfahrung habe ich gemacht, ja.
Ach so, okay. Genau. Nicht, weil das Thema Vorwürfe, sich Schuld, also wenn das Ganze noch mit Schuldthemen und so überlagert ist, dann kann man sagen, Schuldgefühle sind sowas Beziehungsfeindliches, ne? Also,
ja.
Da ist man nicht offen für die Beziehung, sondern ist in der Schuld und schämt sich und so. Also das muss man auf alle Fälle auch sich klar machen, das bringt nicht weiter. Ne?
Schuld. Ja, aber das ist nicht so leicht, das loszulassen, ja, wenn man jetzt ein Schuldgefühl hat, zum Beispiel, es ist ein Kaiserschnitt geworden, oh je, und ich wollte doch eine normale Geburt, dann macht man sich Vorwürfe. Und das ist nicht so leicht zu sagen, ach ja, ich mache mir jetzt mal keine Vorwürfe, ja.
Nee, aber mit meiner Methode kann man es wieder dann, ich Vorwürfe, Kaiserschnitt oder ich Schuld, kann man das dann durcharbeiten und kann die Themen auch integrieren.
Ja, toll. Total schön. Gut, dann sollen alle jetzt bitte ihre Bücher lesen.
Und ja, würde mich freuen, wirklich freuen, weil ich glaube, also man kann eigentlich nichts auch für sich selber Besseres tun oder für die eigene Familie Besseres tun oder auch dann für die Gesellschaft nichts Besseres tun, als dass man diesen ganzen frühen Prozessen Aufmerksamkeit schenkt. Und möglichst wenige Frauen und Kinder allein durch die Schwangerschaft und die Geburt schon traumatisieren.
Ja, das ist nämlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man für die Gesellschaft viel tut. Also die Weichen werden gestellt am Anfang und das hat so Auswirkungen aufs Leben. Und ich habe mal irgendwo gelesen, ein Kind, was viel Liebe erfahren hat, also und immer gesehen wurde, wird keinen Krieg später führen. Und da ist was dran. Das ist so wichtig. Diese erste Zeit, diese ersten Monate und Jahre, die sind so, so wichtig.
Genau. Also mich würde wirklich interessieren, all die Leute, die jetzt gerade so daran beteiligt sind, wieder Krieg zu machen, oder mal zu erfahren, was haben die für frühe Erfahrungen gemacht? Schwangerschaft, Lebensjahr, ja.
Ganz bestimmt, ganz schlimm. Ja.
Sicher auf einen Sumpf treffen. Ne?
Total, ja.
Nicht auch getroffen geliebt ist.
Ja. Ja, wir tun also viel für die Gesellschaft und für unsere Zukunft, wenn wir uns gut um uns kümmern. Und
genau.
Ja. Gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich.
Ja, danke Ihnen auch.
Für den Interview.
Viel Erfolg für diesen Kongress.
Dankeschön.